Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur heutigen Credo-Sendung, sagt Ihnen Andreas Martin. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt in dieser guten Stunde wieder mit dabei sind. Vater, in deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Mit Christus durch den Tod zum Leben ist das heutige Thema unserer Credo-Sendung. Liebe Hörer, wir alle müssen sterben. Und unser Tod ist keineswegs das Ende, sondern der Anfang, nämlich der Anfang des ewigen Lebens. So lehrt es uns die katholische Kirche. In einem Gebet heißt es, im Kreuz ist Tod, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Auferstehung. In unserer heutigen Credo-Sendung wollen wir das Leben und das Sterben von uns Christen genauer betrachten und natürlich auch darüber nachdenken, was es für uns bedeutet, wenn ein Christ stirbt, wenn das Leben eines Christen hier auf der Erde zu Ende geht. Aus Wetzikon in der Schweiz ist uns unser Referent zugeschaltet. Es ist Herr Pfarrer Andreas Fuchs. Grüß Gott und guten Abend, Herr Pfarrer.
Ja, grüß Gott.
Herr Pfarrer Fuchs, eine der wichtigen Aufgaben des Pfarrers sind ja die Spende der Sakramente, besonders die Spendung der Krankensalbung. Wie oft spenden Sie dieses Sakrament?
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, je nachdem ist es mehr, je nachdem ist es weniger, aber so ungefähr einmal im Monat schätze ich jetzt, so spende ich eine Krankensalbung. In letzter Zeit war es ein bisschen mehr, wenn die Leute halt einfach dann eben älter sind oder wenn es auch das Wetter so umschlägt, das macht auch etwas aus, dann sind die Leute halt einfach auch noch mehr geschwächt.
Pfarrer Fuchs, die Krankensalbung, was ist das genau für ein Sakrament?
Die Krankensalbung, früher hat man eher auch gesagt, letzte Ölung, das hat die Kirche nicht mehr so gewollt, weil, oder man darf auch heute noch letzte Ölung sagen, aber das Konzil sagt, man soll das Sakrament besser Krankensalbung nennen, weil es eben ein Sakrament der Kranken, ein Sakrament für die Kranken ist, für die, sicher für jene, die eben auch, sagen wir, schwer krank sind oder wegen der Krankheit auch langsam in Todesgefahr kommen. Aber eigentlich ein wunderbares Sakrament, das uns stärken möchte, das uns an der Hand nehmen möchte, ja, das uns Bewusstsein machen möchte, Christus ist da in allen Lebenslagen mit uns, von der Geburt beziehungsweise von der Taufe eben bis zum Ende. Er nimmt uns an der Hand und möchte uns, genauso eben auch wie der Titel auch sagt, durch den Tod zum Leben, zum ewigen Leben hindurchführen.
Christus möchte uns zum ewigen Leben hindurchführen. Wann darf ich das Sakrament der Krankensalbung empfangen? Wirklich nur, wenn es zu Ende geht?
Nein, das hat die Kirche gewünscht, dass das ein bisschen weiter aufgefasst wird. Es heißt zum Beispiel auch im Katechismus, der rechte Augenblick für den Empfang der Krankensalbung ist auch schon gegeben, wenn man wegen dem fortgeschrittenen Alter langsam in Todesgefahr gerät. Es soll eine ernsthafte Krankheit sein, also es ist dann auch wieder nicht gemäß dem Sinn des Sakramentes, wenn man ein bisschen erkältet ist und dann denkt, ja gut, so nach dem Motto, nützt's nichts, so schadet's nichts, also gehe ich dann, wenn vielleicht auch gerade eine gemeinsame Krankensalbung da ist, dann kann ich ja auch gehen. Das ist dann schon nicht so gemeint, das wäre eben nicht der rechte Zeitpunkt. Also es geht immer um eine ernsthafte Erkrankung, eine Erkrankung oder eine Krankheit, die mich in Todesgefahr bringt. Kann aber auch, und das ist eigentlich auch sehr schön, sein, wenn ich eine Operation vornehmen muss. Wenn ich operiert werde, dann darf ich auch, und es ist auch sehr schön, wenn ich dann das Sakrament der Krankensalbung eben mit guter Vorbereitung auch dann empfangen darf. Es gibt dann auch eine große innere Ruhe, dass man sich auch bewusst sein darf, ich habe jetzt wirklich alles in die Hände Gottes gelegt. Es kann eigentlich eben passieren, was will. Ich bin wirklich in Gottes Hand. Und nur schon das nützt dann auch leiblich, dass ich ruhiger bin, entspannter bin und so die Operation auch rein jetzt auf der menschlichen Ebene eben sicher auch einfacher und besser vonstatten geht.
Herr Pfarrer Fuchs, beschreiben Sie doch mal bitte den Ablauf der Krankensalbung.
Ja, also die Krankensalbung beginnt, oder ist klar, man begrüßt zuerst auch den Kranken und im Normalfall fragt man auch ein bisschen so, wie es geht, vor allem dann, wenn man den Kranken selber auch kennt. Und dann wird, wenn es das hat, auch das Kreuzzeichen mit dem Weihwasser gemacht. Sicher beginnt es eben mit dem Kreuzzeichen, einem einleitenden Wort, eigentlich so ein bisschen wie in der Heiligen Messe oder bei einem Wortgottesdienst. Dann folgt das Schuldbekenntnis, beziehungsweise dann je nachdem auch die Beichte. Die Kirche empfiehlt es sehr, dass man auch das Sakrament der Beichte empfiehlt, um eben auch dieses Sakrament der Krankensalbung gut zu empfangen. Man muss dazu nicht sich als schwerer Sünder fühlen, sondern es ist auch schön, eben wenn man schon in der Krankensalbung alles in die Hände Gottes legt, dass man auch so sein Leben in die Hände Gottes legt. Eben auch das, was nicht gut gegangen ist. Es ist auch schön, wenn man, gerade wenn man vor dem Sterben steht, eben vielleicht auch nochmals das ganze Leben von ganzem Herzen bereut, all das, was schiefgelaufen ist, so der Barmherzigkeit Gottes ganz besonders anempfiehlt. Und dann betet man das Schuldbekenntnis nach der Beichte oder dann je nachdem eben auch ein anderes Reuegebet, und dann kommt eben auch wie beim Wortgottesdienst der Heiligen Messe im Normalfall eine Lesung, eine kleine Predigt auch, und dann kommt die eigentliche Feier der Salbung. Es können auch dann Fürbitten gebetet werden und dann wird dem Kranken schweigend die Hände aufgelegt. Ein sehr schönes Zeichen. Die Handauflegung oder die Handausbreitung ist immer eine Bitte um das Herabkommen des Heiligen Geistes. Das haben wir ja in den anderen Sakramenten auch, zum Beispiel bei der Taufe, berührt der Priester auch im Normalfall mit der Hand das Taufwasser oder er breitet über das Kind auch die Hand aus. Bei der Heiligen Messe, das sehen wir auch jeden Tag, breitet er auch die Hände über die Gaben aus und bittet um das Kommen des Heiligen Geistes. Und hier eben auch, er betet still. Er betet still für den Kranken, dass der Heilige Geist, der Beistand und Tröster ist, eben auch dem Kranken beistehe, dass er ihn tröste, dass er ihn stärke, dass er ihn wieder aufrichte. Danach kommt ein Lobpreis und die Anrufung Gottes über dem Öl. Das Öl, das wird in der Karwoche während der sogenannten Chrisam-Messe geweiht vom Bischof, eben Chrisam-Messe, weil da auch der Chrisam geweiht wird. Und das Öl, das Krankenöl, wird in der Chrisam-Messe oder in der Ölmesse, wie man auch sagt, vom Bischof am Ende des Hochgebetes gesegnet und geweiht, vor dem, durch ihn und mit ihm im Normalfall. Und eigentlich eine sehr schöne, eine sehr bezeichnende Stelle. Im Hochgebet, in der Heiligen Messe, erneuert Christus ja seine Hingabe am Kreuz. Und so, wenn das Öl am Ende des Hochgebetes wo Brot und Wein verwandelt wurden, wo das Opfer Christi sich erneuert hat, dieses Krankenöl geweiht wird, dann zeigt das eben auch, Christus möchte auch unsere Krankheit verwandeln. Auch er möchte es eben hineinnehmen in die Auferstehung. Er nimmt uns nicht das Kreuz weg, sondern er möchte das Kreuz wandeln. Er möchte das Kreuz zum Heil und Siegen machen. Nun eben nach der Handauflegung, dem Lobpreis über das geweihte Öl, kommt die eigentliche Krankensalbung. Die Salbung zuerst auf die Stirne und danach auch auf die Handinnenflächen. Und der Priester spricht dann zur Salbung auf die Stirne: Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen. Er steht dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Eben Christus soll uns vorangehen, soll uns immer vor Augen sein, soll eben in unserem Denken, in unserem Herzen sein. Der Herr helfe dir durch diese heilige Salbung mit seinem reichen Erbarmen und er stehe bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann auf die Handinnenflächen werden wir gesalbt und der Priester spricht dazu: Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich. In seiner Gnade richte er dich auf. Und es ist ein sehr schönes Zeichen, dass wir so wirklich alles in die Hände Gottes legen können. Eben so wie Christus gebetet hat: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Wenn man die Hände für die Krankensalbung öffnet, dann muss man es eben öffnen, muss man loslassen. Man kann sich nicht krampfhaft an etwas halten. Und das sagt uns auch, wir müssen jetzt unser Leben mit all dem, was uns lieb ist, loslassen. Unsere Herzen, unsere Hände wirklich öffnen. Dann dürfen wir auch daran denken, wir werden dort gesalbt, wo Christus gekreuzigt wurde. Das heißt, ich vereine mein Leiden mit den Leiden Christi. Oder wie es ein schönes Gebet für die Kinder, aber nicht nur für die Kinder, sagt: In deine Wunden schließ mich ein. Das heißt, wir dürfen Zuflucht suchen und Zuflucht finden in den Wunden Christi. Und dann nach der Salbung kommt noch ein abschließendes Gebet, je nachdem auch die heilige Kommunion, wenn das möglich ist oder wenn das gewünscht wird, und dann der abschließende Segen. Wenn die Krankensalbung einem Menschen gespendet wird, der in Todesgefahr, in unmittelbarer Todesgefahr ist, dann empfängt er auch den Sterbeablass, den vollkommenen Ablass. Eine besondere Gabe, ein besonderes Geschenk der Kirche, die uns beisteht, die uns hilft mit der ganzen Kraft ihrer Fürbitte. Auch etwas sehr Schönes, dass der Priester diesen päpstlichen Segen spenden darf, diesen Ablass in der Todesstunde.
Herr Pfarrer Fuchs, im Codex Juris Canonici, das ist das kirchliche Gesetzbuch, da heißt es ja im Artikel 1003 im ersten Paragraph: Die Krankensalbung spendet gültig jeder Priester und nur er. Warum darf die Krankensalbung nur durch einen Priester gespendet werden?
Ja, es ist eben einerseits, wie Sie es gesagt haben, ein kirchliches Gesetz, aber das Kirchenrecht ist ja nicht einfach irgendein willkürliches Gesetz, sondern mindestens so wie ich es jetzt im Kopf habe, ist das sogar auch ein Glaubenssatz, ein Dogma, dass eben nur der Priester oder der Bischof die Krankensalbung spenden kann, gültig spenden kann. Eben warum ist das so? Wir haben vorhin auch gehört, bei der Salbung auf die Hände spricht der Priester: Der Herr, der dich von Sünden befreit. Das heißt, die Krankensalbung hat eben auch eine sündenvergebende Wirkung. Das heißt, wenn jemand vor dem Empfang der Krankensalbung nicht mehr beichten kann, weil er zum Beispiel bewusstlos ist bei einem Unfall oder weil er, weil der Priester einfach so spät kommt oder vorher nicht gerufen wurde oder nicht gerufen werden konnte, auch unter welchen Umständen auch immer, wenn der Gläubige nicht beichten konnte vorher, dann schenkt eben die Krankensalbung auch die Vergebung der Sünden, wenn der Gläubige recht disponiert, recht bereitet ist, wenn er seine Sünden bereut hat oder eben wenn er wirklich, wenn man davon ausgehen kann, er möchte das Heil Gottes wirklich annehmen. Und so wie das Sakrament der Sündenvergebung, der Versöhnung, der Beichte eben nur durch den Priester gespendet werden kann, deshalb kann das Sakrament der Krankensalbung, weil es eben auch je nachdem sündenvergebende Wirkung hat, auch nur durch den Priester gespendet werden.
Die Vereinigung mit dem Leiden Christi, durch die Gnade des Sakramentes der Krankensalbung erhält der Kranke ja die Kraft und auch die Zuversicht. Das Leiden an sich ist ja auch eine Folge der Erbsünde. Wie verhält sich das da?
Ja, das ist eine der Wirkungen des Sakramentes der Krankensalbung. Einerseits eben, wir haben schon gesehen, bei der Handauflegung erhalten wir eine besondere Gabe des Heiligen Geistes, das heißt eben diese Stärkung, auch dieses Ruhigwerden, dieses Gelassenwerden, dass Gott mir bestimmt auch helfen wird, alle meine Krankheiten, all mein Leiden gut zu tragen. Und andererseits etwas Wunderbares, eben deshalb ist es auch sehr schön, wenn wir die Krankensalbung gut, eben bewusst auch empfangen dürfen und empfangen, diese Gnade der Vereinigung mit dem Leiden Christi. Es ist eine wirkliche Gnade. Das heißt, wir dürfen alles in die Hände Gottes legen. Wir dürfen so uns ganz eins machen. Das heißt, wir merken auch, dann erhält mein Leiden auch einen ganz anderen Sinn, einen neuen Sinn. Wir nehmen teil am Heilswerk Jesu. Das heißt, Christus braucht unser Leiden in gewisser Art und Weise. Er möchte ja weiterführen, den Menschen sein Heil zu schenken. Und wie es eben diesem Gebet heißt, im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Auferstehung, so dürfen wir unser Leiden, unsere Krankheit, all das, was uns schwer fällt, Christus hingeben, damit er es verwandelt, damit er es zum Heil und zum Segen macht, damit er eben alles auch zum Guten führt, damit er ganz besondere Gnaden schenkt, um so auch den anderen Menschen wieder neue Kraft, neue Hoffnung, neuen Trost zu schenken. Und oft merken wir gerade auch eben als Priester, merkt man, wenn ein Kranker wirklich alles in die Hände Gottes legt, dann trägt er wirklich zum Heil bei. Dann auferbaut er den Leib Christi, dann geht jeder auch gestärkt und getröstet wieder. Dann empfängt man sehr viel, wenn man einen solchen Kranken besuchen darf. Dann spürt man eben wie förmlich, dass da Christus auch im Herzen des Kranken lebt, dass er ihm Kraft gibt, diese Leiden zu tragen, dass er ihm Kraft gibt, das mit ihm zusammen zu tragen, dass er eben nicht alleine ist, sondern mit Christus zusammen sein Leiden, sein Kreuz trägt.
Die stärkende Nähe Jesu erfahren, das höre ich so ein bisschen daraus. Der Empfang des Sakramentes der Krankensalbung soll den Kranken in besonderer Weise, das heißt also mit Christus, den Gesalbten, verbinden. Ist das so zu verstehen?
Ja, es ist eben es ist Christus, eben wie auch der Titel der Sendung heißt, mit Christus durch den Tod zum Leben. Er hat ja den Tod besiegt, er hat Leiden und Krankheit verwandelt und in der Taufe, Firmung und Eucharistie sind wir ja in Christus eingefügt worden. Eben, wir sind gesalbt worden mit dem Chrisam. Und so sind auch so die drei Sakramente der Beichte, der Krankensalbung, der Wegzehrung, der Heiligen Kommunion in der Todesstunde auch wie so ein bisschen parallel drei Sakramente, die uns auch vorbereiten möchten auf die Ewigkeit in ganz eminenter Art und Weise. Und wir sollen eben ganz Christus ähnlich werden. Es gibt auch eine sehr schöne Fürbitte bei der Krankensalbung in Todesgefahr, wo wir beten: Herr, blicke gütig auf diesen Kranken und erkenne in ihm das Angesicht deines leidenden Sohnes. Eben, dass wir Christus so ähnlich werden, dass Christus uns so an der Hand nimmt, dass wir so ganz eben noch viel tiefer, eben auch leiblich, äußerlich leiblich in Christus eingefügt werden, damit er uns auch durch den leiblichen Tod zur Auferstehung führt.
Und das ist auch das Vertrauen, was jeder Christ dann hat und was ihm auch zugesagt wird. Therese von Lisieux spricht ja auch, was Jesus verletzt, was ihn zutiefst verwundet, ist der Mangel an Vertrauen. Aber gerade durch das Sakrament der Krankensalbung wird ja dieses Vertrauen geschenkt.
Ja, es ist dieses Vertrauen eben, wie Jesus betet: Vater, in deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Auch eine Gnade, diese des Sakramentes, diese Gelassenheit, dass man ganz auf Gott vertraut, dass man eben auch gleichsam mit Christus sprechen kann: Vater, in deine Hände empfehle ich voll Vertrauen meinen Geist, mein ganzes Leben. Es gibt auch eine schöne Lesung, die ich eine der schönsten Lesungen eigentlich finde, gerade eben auch für die Krankensalbung, aus dem ersten Johannesbrief bei Kapitel 3, Vers 19 und folgende. Dort heißt es: Wir werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Denn wenn das Herz uns auch verurteilt, Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Brüder, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Eben, wir werden unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen. Und die Krankensalbung schenkt uns ja gerade auch die Gegenwart des gekreuzigten und auferstandenen Christus. Er begegnet uns in den Sakramenten. Er begegnet uns deshalb auch im Sakrament der Krankensalbung als der Heiland, als der Heilende, als der, dem wir ganz vertrauen dürfen. Es ist klar, Vertrauen hat auch vom lateinischen Wort her mit Glaube, mit Treue auch zu tun. Wir vertrauen auf Gott, weil wir ihm glauben, weil wir glauben, dass er uns nicht betrügen kann, dass er nicht lügen kann, sondern dass er die Wahrheit ist. Und wir möchten ihm auch treu sein. Wir möchten auch dann, wenn wir leiden, so wie Job, eben auch sagen: Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn, dass wir eben alles aus seiner Hand annehmen. Auch dann, wenn er uns leiden lässt. Das heißt, dass wir auch immer diesen Glauben und dieses tiefe Vertrauen haben. Es ist immer die Hand Gottes, die uns führt. Auch wenn diese Hand Gottes vielleicht straft, aber es ist die liebende Hand Gottes, die zurecht weist oder eine Strafe schenkt, um uns zu bessern, so wie unsere Eltern, je nachdem, uns eben auch gestraft haben, aber nicht aus Rache oder aus Bosheit, sondern um uns noch viel besser zu machen, um uns noch viel vollkommener zu machen. Und wir wussten auch, es ist eine liebende Hand, eine Hand, die uns hält, eine Hand, die uns führt, die uns zum ewigen Leben führt. Und so dürfen wir wirklich ganz vertrauen eben, dass wir, so wie die heilige Therese von Lisieux sagt, ich vertraue Gott. Ich vertraue Gott auch dann, wenn es mir schlecht geht. Auch dann, wenn ich der größte Verbrecher wäre. Ich vertraue auf seine Barmherzigkeit. Ich vertraue auf seine Heiligkeit. Ich vertraue darauf, er wird mir bestimmt vergeben. Er wird mich in seine Arme nehmen und er wird mich eben auch an sein Herz ziehen.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Vater, in deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist, ist das heutige Thema, mit Christus durch den Tod zum Leben. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Im ersten Teil haben wir über die Krankensalbung gesprochen. Jetzt gibt es ein weiterer Schritt, Herr Pfarrer Fuchs, die Wegzehrung. Verbindet sich die Wegzehrung direkt mit der Krankensalbung? Ist das eine Einheit?
Ja, je nachdem, also im Normalfall eigentlich schon. Die Wegzehrung ist ja vor allem einfach die heilige Kommunion in der Sterbestunde oder eben mehr oder weniger unmittelbar vor dem Sterben. Und im Normalfall spendet man, wenn es geht, eben zuerst das Sakrament der Beichte, dann das Sakrament der Krankensalbung und dann das Sakrament der Wegzehrung. Eben auch so diese Dreiheit, wie ich schon gesagt habe, so die drei Sakramente, die uns zuerst ins christliche Leben eingeführt haben, Taufe, Firmung, Eucharistie und nun diese drei Sakramente, die uns ins ewige Leben führen möchten. Deshalb ist fast immer eigentlich die Krankensalbung mit der Wegzehrung auch verbunden.
Bei der Wegzehrung, lateinisch ausgedrückt Viaticum, wird die heilige Kommunion gereicht. Wird auch das Blut gereicht?
Außer wenn man eine heilige Messe gerade beim Sterbenden feiert, je nachdem, ist das möglich. Letzthin hatte ich auch in der Pfarrei diese Möglichkeit. Sonst ist das Problem, das heilige Blut muss bei der heiligen Messe eigentlich konsumiert werden. Man lässt da eben auch wegen der Gefahr des Verschüttens oder des, dass es verdirbt, das nicht im Tabernakel zurück. Und deshalb ist das dann meist schwieriger. Man kann das nicht gut zum Kranken bringen. Höchstens vielleicht im Krankenhaus oder so, da wäre das allenfalls möglich. Aber sonst geht das einfach auch aus praktischen Gründen nicht gut.
Wenn Sie jetzt einem sterbenden Menschen den Leib des Herrn bringen und ihn reichen, aber er ist so schwach, dass er ihn nicht mehr aufnehmen kann. Was machen Sie da? Wie geht das?
Gut, das Problem ist, eben oder je nachdem kann auch jemand nicht mehr schlucken, dann kann man eben, also wenn es wirklich nicht mehr geht, eben je nachdem, wenn die Möglichkeit besteht, dass jemand vielleicht noch Flüssiges schlucken kann, wenn man die heilige Messe feiern kann, kann man ihm das Blut Christi reichen oder sonst, dass man versucht, halt einfach eben, dass der Kranke irgendwie ein ganz kleines Stück der verwandelten der heiligen Hostie empfängt und mit Wasser vielleicht eben so auch dieses kleine Stück der verwandelten Hostie schlucken kann. Dann geht das so, wenn er gar nicht mehr schlucken kann, dann kann man eben auch nichts mehr machen. Das Sakrament soll doch eben auch immer in einem würdigen, in einem guten Rahmen gefeiert werden. Wenn es nicht mehr geht, dann geht es leider eben nicht mehr.
Für den Getauften ist die Krankheit nicht sinnlos. Sie wird ein Teil zur Teilnahme am erlösenden Leiben Christi. Jeder Kranke ist berufen, auf diese Weise dem Heil der Welt zu dienen, Herr Pfarrer Fuchs. das Kranke oder die Krankheit annehmen und sich auch dem Tod stellen und auch den Tod annehmen. Ist das wirklich die Berufung eines jeden Menschen?
Ja, es ist es ist eben auch ein Akt des Gehorsams. Der Tod ist unausweichlich, oder wir alle sind uns bewusst, es ist uns nur eine bestimmte Zeit gegeben hier auf Erden. Wir müssen einmal diese Welt verlassen, und wenn das schon so ist, dann ist es eben auch schön, wenn wir auch aus freien Stücken, wie der Katechismus in Anlehnung auch an das Konzil sagt, unser Tod mit dem Leiden und dem Tod Christi vereinigen. Und so tragen wir sogar zum Wohle des Gottesvolkes bei. Es gibt auch einen schönen Text, ich bewundere diesen Text immer und immer wieder, der ist wirklich sehr heilsam, auch für uns, aus dem Schreiben Johannes Paul II. Über das christliche Leiden, Salvifici Doloris, bei Nummer 27. Ich habe dieses Schreiben auch schon in anderen Zusammenhängen zitiert und möchte nur einige kleine Sätze daraus zitieren, weil er eben so wunderbar ist, eine große Hilfe sein kann, auch für uns, gerade dann, wenn wir leiden. Der Heilige Vater sagt da, dass wir, wenn wir leiden, wenn wir krank sind, wenn wir auf die Hilfe anderer angewiesen werden, ja oftmals irgendwie so das Gefühl von Nutzlosigkeit haben, dass wir nicht zu nichts mehr Nütze sind. Und er sagt eben auch, wenn wir dann den Heilbringer, den Sinn des Leidens entdecken und uns mit Christus vereinen, eben gerade vor dem Tod, wo wir oftmals wirklich leiblich nichts mehr wirken können, dann verwandelt sich dieses niederdrückende Gefühl. Und er sagt dann, im Leib Christi, der vom Kreuz des Erlösers her unaufhörlich wächst, ist gerade das vom Opfergeist durchdrungene Leiden der unersetzliche Mittler und Urheber der für das Heil der Welt unerlässlichen Güter. Mehr als alles andere bahnt es der Gnade den Weg, die die menschlichen Seelen verwandelt. Mehr als alles andere lässt es in der Geschichte der Menschheit die Kräfte der Erlösung gegenwärtig werden. Darum sieht die Kirche in allen leidenden Brüdern und Schwestern Christi gleichsam vielfältige Träger seiner übernatürlichen Kraft. Wer an den Leiden Christi teilhat, bewahrt in seinen Leiden einen ganz besonderen Teil des unendlichen Schatzes der Erlösung der Welt und kann ihn mit den anderen teilen. Also etwas Wunderbares, wir dürfen so all unsere Leiden, all unser Elend, all unsere scheinbare Nutzlosigkeit Christus hinhalten, mit Christus vereinen, und so werden wir wertvoll in den Augen Gottes, vielleicht wertlos in den Augen der Welt. Ja, die Welt macht uns oftmals noch Vorwürfe, da wir Pflegekosten, Geld kosten, aber für Gott kosten wir nichts, sondern für Gott zahlen wir ein, für Gott zahlen wir auf das himmlische Bankkonto ein, auf das Konto der Kirche werden wir wertvoll, weil wir so eben das Leiden Christi in der Welt weiterführen. Christus kann durch uns weiter den Menschen sein Heil schenken.
Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Vater, in deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Mit Christus durch den Tod zum Leben ist das Thema. Das Leben des Menschen ist überschattet von der Gewissheit des Todes. Christus hat in seinem Sterben den Tod besiegt und in seiner Auferstehung uns den Zugang zum ewigen Leben eröffnet. In der Taufe wird der Mensch mit Christus verbunden und hält Anteil an seinem Leben. In der Kommunion empfängt der Christ den Leib des Herrn als Kraft für seinen Weg durch das Leben. Für den Gläubigen wird die Kommunion zur Wegzehrung, auch auf dem letzten Weg und darüber hinaus durch den Tod. Herr Pfarrer Fuchs, gehen wir noch einen Schritt weiter. Was ist ein Sterbegebet?
Ja, ein Sterbegebet ist das Gebet, das man bei, ganz einfach gesagt, bei einem Sterbenden verrichtet. Und da gibt es, oder bei einem Sterbenden oder je nachdem eben, wenn jemand schon auch gestorben ist. Klar, man muss sich da nicht an gewisse Formeln halten. Das sind auch mehr auch Vorschläge. Das heißt auch immer wieder so eben gemäß den üblichen Bräuchen oder gemäß den Umständen soll man da beten. Oftmals ist man ja gerade auch bei, wenn man bei einem Sterbenden ist, sprachlos oder kommen einem die richtigen Worte nicht in den Sinn. Schön ist es auch, wenn man dann einfach den Rosenkranz auch beten kann. Der, kann man sagen, passt eigentlich immer. Die Mutter Gottes führt immer zu Christus und ihn gerade auch im Gegrüßt seist du Maria beten wir ja auch jetzt und in der Stunde unseres Todes. Also eben, es braucht da keine besondere sagen wir, kein besonderes Studium. Wenn wir den Rosenkranz beten, dann liegen wir sicher immer richtig. Aber es gibt eben auch in diesem Büchlein, die Feier der Krankensakramente, auch sehr schöne Gebete, eigentlich, die man vor dem Sterben beten kann. Da heißt es zum Beispiel, mache dich auf den Weg, Bruder oder Schwester in Christus, im Namen Gottes, des allmächtigen Vaters, der dich erschaffen hat, im Namen Jesu Christi, des Sohnes des lebendigen Gottes, der für dich gelitten hat, im Namen des Heiligen Geistes, der über dich ausgegossen worden ist. Heute noch sei dir im Frieden deine Stätte bereitet, deine Wohnung bei Gott im heiligen Zion, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef und mit allen Engeln und Heiligen Gottes. Oder dann wird auch in einem anderen Gebet der Wunsch ausgedrückt, wenn du aus diesem Leben scheidest, eile Maria dir entgegen mit allen Engeln und Heiligen. Christus befreie dich, der für dich gekreuzigt wurde. Er befreie dich, der für dich den Tod gelitten hat. Er gebe dir Wohnrecht in seinem Paradies. Also sehr schöne Gebete, eigentlich eben die wichtigsten Wünsche im Augenblick des Todes, dass die Engel, die Heiligen, vor allem Maria und Josef, dem Sterbenden entgegenkommen, ihn abholen kommen und ihn in die ewigen Wohnungen führen mögen.
Ein Sinn der Sterbegebete ist es doch sicherlich auch, den Zugang zu Gott zu ermöglichen und auch den Mut zu geben.
Ja, sicher. Und natürlich auch, ich denke eben, im Gegrüßt seist du Maria beten wir oder erwähnen wir die zwei wichtigsten Momente in unserem Leben, nämlich jetzt und in der Stunde unseres Todes, weil die Todesstunde ist eigentlich der, ja man kann sagen, der wichtigste oder der entscheidende Augenblick. Nicht, dass wir jetzt eine panische Angst haben sollen, aber wir sollen uns der Ernsthaftigkeit bewusst sein. Wir sollen uns auch bewusst sein, man sagte auch, so wie wir leben, so sterben wir. Und das darf ich als Priester oftmals wirklich auch genauso erleben, wenn jemand ein Leben in der Liebe Gottes gelebt hat, dann stirbt er eben auch so. Dann stirbt er auch in der Liebe Gottes, dann stirbt er oftmals eben auch gerade mit dem Beistand des Priesters, dass er ihm beisteht, dass er ihm eben die Sterbesakramente spenden kann, dass da gute Menschen sind, die an seiner Seite beten, die eben den, man kann so fast sagen, den Himmel offen halten, die Gott bitten, dass er wirken möge in dieser entscheidenden Stunde, dass da die bösen Mächte nicht irgendwie der Seele etwas anhaben können, sondern dass der Sterbende, wenn er stirbt, eben wirklich im Herzen in der Liebe Christi bleibt.
Herr Pfarrer Fuchs, durften Sie dabei sein, wie jemand verstorben ist?
Ja, das durfte ich einmal bei einem Sakristan, bei einem Mesmer, der krebskrank war und da durfte ich dabei sein, wie er eben gestorben in die Ewigkeit hinübergegangen ist.
Dabei zu sein bedeutet doch auch eine große Gnade.
Ja, ich habe das eigentlich als sehr große Gnade auch empfunden, weil oftmals eben wird man als Priester zu spät auch gerufen. Das tut einem dann auch sehr weh. Und umso schöner ist es eben einerseits für den Priester, bei einem guten Menschen beim Tod dabei zu sein und ihn so begleiten zu können. Andererseits ist es sicher auch für den Sterbenden eine große Gnade. Wir haben damals dann den Rosenkranz gebetet und so eben ist er dann wirklich eben gut begleitet hinübergegangen. Das kommt mir auch in den Sinn. Einmal auch gerade als ich die Krankensalbung gespendet habe, dann während des Vaterunsers nach der Krankensalbung ist dieser Mann dann eben auch gestorben. Also eben und beide, kann man sagen, erfüllten das, was ich vorhin gesagt habe, so wie man lebt, so stirbt man. Beide waren fromme Männer, haben Gott wirklich geliebt, haben sich bemüht um ein gutes christliches Leben und haben so eben auch diese Gnade bekommen, diesen Beistand der Kirche bekommen durch die Gegenwart des Priesters.
Und da wird ja auch völlig klar, die Gegenwart Gottes in diesem einen Augenblick.
Ja, auch, ich denke vielmals eben auch immer dann, wenn man, wenn der Priester die Sakramente spendet. Es ist nicht der Priester, es ist nicht die Person des Priesters, die da wirkt, sondern es ist wirklich Christus, der wirkt. Christus, der die Menschen an der Hand nimmt. Christus, der den Menschen begegnet, gerade auch in der Krankensalbung, eben gerade auch dann, wenn man sieht, wie die Leute wirklich auch gegen außen gelassen werden, wie sie einen tiefen Frieden auch im Herzen empfinden, wie eben Christus da die Menschen an der Hand nimmt und sie wirklich eben durch den Tod zum Leben führt, wie sie dann auch wirklich in Frieden sterben, so wie der greise Simeon da gebetet hat, nun lässt du Herr deinen Knecht in Frieden scheiden, dass sie auch so ganz zufrieden, auch mit einem glücklichen Antlitz, mit einem schönen Antlitz in die Ewigkeit hinübergehen dürfen.
Unmittelbar nach dem Verscheiden geht es ja weiter mit einem Gebet.
Ja, das ist auch ein Gebet, das auch bei der Beerdigung dann gebetet werden kann. Das heißt, wobei im Normalfall ist dann so, wenn jemand gestorben ist, meistens kann man da nicht mehr viel beten oder nicht mehr laut, mindestens laut beten, weil das ja eben auch ein Augenblick ist, vor allem wenn es eine liebe Person gewesen ist, wo man halt eben zuerst einmal weint und erst dann nachher wieder weiter beten kann. Da heißt es eben auch sehr schön, kommt er zu, ihr Heiligen Gottes, eilt ihm oder ihr entgegen, ihr Engel des Herrn, nehmt auf seine Seele und führt sie hin vor das Antlitz des Allerhöchsten. Christus nehme dich auf, der dich berufen hat, und in das Himmelreich sollen Engel dich geleiten. Nehmt seine Seele und führt sie hin vor das Antlitz des Allerhöchsten, dann das Herr gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm, und nehmt auf seine Seele und führt sie hin vor das Antlitz des Allerhöchsten. Und da gibt es noch so ein paar Abschlussgebete auch. Man kann natürlich auch dann frei beten oder das Vaterunser oder eben auch den Rosenkranz weiterhin beten. Das sind eben auch wie vorhin Gebete, die einfach auch Vorschläge sind. Auch für die Gläubigen könnten das eigentlich auch beten, nicht nur der Priester.
Dann gibt es die Zeit zwischen dem Tod und der Begräbnisfeier, die Totenwache.
Genau, die Totenwache, gut, das ist vielleicht bei uns, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, in der Schweiz gibt es da auch verschiedene Usanzen, verschiedene Bräuche, je nachdem so mehr auf dem Land oder in der Stadt ist das je nachdem auch einfach rein praktisch nicht so möglich. Oftmals wird da der Verstorbene zu Hause aufgebahrt und dann betet man? Dann betet man eben beim Verstorbenen zu, oftmals einfach am Abend bis zur Beerdigung. Das habe ich in der früheren Pfarrei so oder in der Nachbarpfarrei so erlebt. Da kommt eben das ganze oder das halbe Dorf zusammen in der Stube, dort wo der Verstorbene aufgebahrt ist, und dann betet man den Rosenkranz. Schön war das auch eben einmal der Nachbarpfarrei, als ich da Aushilfe machte, und dann wurde der Rosenkranz gebetet, auch in einer Sprache, die ich nicht so beherrsche, das Romanische. Und dann wurde zuerst ein Rosenkranz gebetet, und dann waren wir eigentlich fertig, und dann hat jemand gesagt, ja gut, sollen wir nochmals eine Runde beten? Gut, und dann ging es mit dem zweiten Rosenkranz weiter. Und so hat man dann jeden Abend gebetet beim Verstorbenen bis zur Beerdigung, die so nach 2-3 Tagen im Normalfall da war. In Italien ist das je nachdem auch, vor allem so Süditalien, noch viel ausgeprägter. Da ist im Normalfall immer die Beerdigung ein Tag nach dem Tod. Das heißt, vom Eintritt des Todes, wenn es zu Hause ist, betet man eben, hält man Totenwache, ist immer jemand beim Toten, auch die ganze Nacht über, bis zum nächsten Tag, wo dann die Beerdigung ist, wo man den Verstorbenen abholt in seinem Haus und ihn in die Kirche bringt, dort die Heilige Messe noch ein letztes Mal mit ihm feiert und nachher dann auf den Friedhof geht. Hier bei uns ist das so meist nicht mehr möglich. Meistens wird der Tote dann einfach auf dem Friedhof in der Totenkapelle aufgebahrt, und jene, die es möchten, gehen dann zu ihm ganz persönlich beten. Mindestens hier, so in unseren Breiten, Graden gibt man je nachdem den Angehörigen noch den Schlüssel des Friedhofs oder dieser Kapelle, dieses Raumes, wo der Tote aufgebahrt ist, damit sie jederzeit beten können. Also das hat sich ein wenig vielleicht auch verloren, weil unsere Zeit vor allem in den Städten auch anonymer wird oder weil da einfach auch nicht mehr so viele Angehörige da sind, die die ganze Zeit beim Toten wachen und beten könnten.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Vater, in deine Hände lege ich voll Vertrauen, mein Geist ist das heutige Thema. Eine erste Hörerin darf ich begrüßen, Frau Sohe. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich wollte Ihnen heute, Herrn Pfarrer, herzlich danken und ihm sagen, dass gerade heute Abend ein Nachbar gestorben ist und die Tochter war alleine und ich habe sie eine Stunde betreut und ich war so dankbar für die Gedanken, die er uns übermittelt hat und auch dieses Nunc Dimittis übermittelt. Nochmal vielen Dank. Es ist eine große Gnade, bei einem Verstorbenen mit dabei zu sein.
Dankeschön, Frau Sohe. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Herr Pfarrer Fuchs, es kam wieder zur Sprache, die Gnade dabei zu sein, wenn ein Mensch verstirbt.
Ja, es ist einfach irgendwie eben einerseits die Gnade, sich bewusst zu sein, ich kann beitragen zum ewigen Heil durch mein Gebet, durch mein Wachen, durch mein Dasein, und andererseits eben auch irgendwie, man spürt irgendwie eben, es ist wie spürbar auch die Gegenwart Gottes oder diese Wichtigkeit auch dieses Augenblicks, und da eben jemandem wirklich so konkret zum ewigen Heil helfen zu können, ist eben wirklich eine große Gnade.
Mhm. Eine nächste Hörerin aus Bad Wörishofen, Frau Fox. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Pfarrer Fox, und guten Abend, Herr Martin. Ich wollte mal fragen. Ich kenne, wie die Krankensalbung gespendet wird, wie es halt heute üblich ist, auch von Seniorenheimen. Da wird in der Kapelle eine kurze Andacht gehalten Und dann geht der Priester durch die Zimmer für die, die man nicht mehr in die Kapelle bringen kann, also die Bettleger. Und das geht also so schnell, da wird nur ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Und also das, ja, und ich habe dann eben gefragt, weil es ging so furchtbar schnell, ich habe also bei einer Dame da gewacht und also sie war also nicht im Sterben, aber schwerst krank, alte Dame. Und ja, wir haben ja in der Kapelle gebetet. Dann hatte ich das Glück oder die Gnade, das anders zu erleben. Und zwar auch wieder im Seniorenheim, jetzt erst noch beim Ehepaar. Ich habe dann, weil mich das schon öfters, weil ich gedacht habe, das kann es doch nicht sein, ich kenne doch die Krankensalbung eigentlich anders. Und ich hatte die Gelegenheit oder einfach, ja, das hat der liebe Gott mir sicher so geschickt, einen Priester zu finden, der das spendet, noch nach dem Ritus, wie er früher üblich war. Und es ist wirklich, es ist ein Unterschied, da werden also nicht nur die Stirn gesalbt und die Hände, sondern alle Sinne. Die Augen, die Ohren, der Mund, immer mit einem speziellen Gebet. Eine Zeremonie, ja, von einer guten halben Stunde, und es war ein Ehepaar. Ich bin dabei gekniet, ich hatte alles vorbereitet, also mit Kerzen, mit Weihwasser, mit geweihten Kerzen, Weihwasser, ein Kreuz und ein Schälchen mit Watte und Schälchen zum Ablegen und so. Das war so, ich kann das gar nicht beschreiben. Also das war fast wie ein Stückchen Himmel. Und der Priester hat es für das Ehepaar nicht, hat es für jeden getrennt voll so gebetet. Nun ist es natürlich ein großer Zeitaufwand.
Dankeschön, Frau Fox, für Ihren Impuls. Sie haben erwähnt, dass nach einem alten Ritus die Krankensalbung vollzogen worden ist. Herr Pfarrer Fuchs, ist das zulässig? Darf man das?
Ah, ja, das dürfte heute eigentlich, also das ist einfach der Ritus, so wie nach dem Konzil von Trient auch festgelegt ist oder wie es bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil üblich war. Papst Benedikt hat dann mit diesem Motu Proprio eben eigentlich jedem Priester gestattet, auch diese Sakramente gemäß dem sogenannten alten Ritus zu feiern. Und eben da salbt man auch alle Sinne, um Gott zu bitten, dass was wir durch die Augen, durch die Ohren, durch den Mund und so weiter gesündigt haben, dass er das eben heilen möge. Es ist aber natürlich auch so, eben wenn man den sogenannten neuen Ritus so feiert, wie es vorgesehen ist, ist das nicht nur, also einerseits eben soll die Stirne und die Hand gesalbt werden oder die Hände gesalbt werden. Bei der gemeinsamen Feier der Krankensalbung sollten eigentlich eben alle da sein und dann nachher geht das eben auch etwa eine 20 Minuten, eine halbe Stunde oder oftmals ist das auch verbunden dann vielleicht auch in der Pfarrei mit der Heiligen Messe. Also eben man soll sich auch wirklich Zeit nehmen, ob es jetzt im neuen oder im alten Ritus ist, das sorgfältig machen und halt einfach eben so, wie es die Kirche vorsieht. Sicher eben im Notfall, und dieser Priester ist vielleicht hier einfach von dem ausgegangen, im Notfall ist das der wesentliche Ritus, ist diese Salbung auf der Stirn und auf den Händen.
Gut, danke schön. Herr Feldmer ist der nächste Hörer. Guten Abend.
Ja, guten Abend, grüß Gott. Mir ging es noch um Folgendes. Die Heilige Kirche hat ja die Lehre St. Faustinas uns ganz übergeben im Jahr 2000. Und dazu gehört auch, dass der Heiland uns den Barmherzigkeitsrosenkranz geschenkt hat und gesagt hat, dadurch wird das Innerste seiner Barmherzigkeit berührt. Und der Vater sagt, damit wird der Sterbende und auch der, den betet, ganz von der Barmherzigkeit Gottes umkleidet. Also würde ich dafür plädieren, die Kirche und auch die Sterbenden und auch die Angehörigen sollten diesen Rosenkranz beten, weil er wirklich ein ganz besonders von Jesus gewünschter und durch die Kirche anerkannter Rosenkranz ist. Das war mein Beitrag.
Dankeschön, Herr Feldmer, für Ihren Beitrag.
Ja, wiederhören, Gottes Segen.
Ihnen auch. Herr Pfarrer Fuchs, den Rosenkranz.
Ja, den habe ich jetzt nicht erwähnt. Ich habe mich ja da vor allem an, sagen wir mal, das Sakramentenbüchlein gehalten. Aber ich danke ganz vielmals, dass das auch erwähnt wird. Sicher eben der klassische Rosenkranz oder eben auch dieser sehr schöne, eben auch Barmherzigkeitsrosenkranz ist. Man kann ja am besten betet man auch beide bei einem Sterbenden. Eben, es ist eine Gebetsform, die wirklich auch von der Kirche gewünscht, anerkannt und empfohlen wird. Umso schöner ist, wenn man auch diesen Rosenkranz bei den Sterbenden beten kann.
Eine letzte Hörerin, eine anonyme Hörerin darf ich begrüßen. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich möchte nur dazu sagen, ich habe erlebt, wie meine Mama gestorben ist und dass das von Gott hundertprozentig so gewollt war. Weil meine Mutter, die hat mich, wie ich, also so nichts akzeptieren können, hat immer meine Schwester bevorzugt und meinen Bruder. Aber Gott hat es so gefügt, dass nur ich an ihrem Sterbebett war. Das hat Gott so erlaubt. Das war für mich hinten auch so gesehen. Also meine Schwester konnte nicht mehr kommen und mein Bruder konnte auch nicht mehr kommen. Und ich war alleine bei ihr am Sterbebett. Und das war dann so unglaublich dann. Da hat die Schwester im Krankenhaus schon gesagt, jetzt wird sie bald sterben. Da haben wir gedacht, das darf man doch nicht sagen. Wieso weiß die Schwester das? Also es war eine Klosterschwester. Und dann wurde sie alleine in ein Zimmer gefahren, in ein extra Zimmer. Und dann waren wir zwei ganz alleine. Und dann habe ich ihre Hand gehalten. Sie war schon ganz schwach. Und dann habe ich... Ich bete ja jeden Tag auch ein Gesetzel Rosenkranz. Und dann habe ich mir meinen Kopf auf ihre Hand gelegt und habe nebenbei den Rosenkranz gebetet. Und auf einmal ist die Hand immer schwächer geworden und immer schwächer. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass das, also es war natürlich ein unglaubliches Gefühl, ein Schmerz, und das kann man nicht erklären so. Und dann, aber dass Gott es erlaubt hat, dass nur ich an ihrem Sterbebett war, das hat Gott so gewollt, dass sie gesehen hat, also dass sie mich praktisch, dass ich diejenige war, da war, und die anderen zwei konnten nicht da sein. Also das hat Gott so gefügt, und das ist unglaublich, wie Gott das so macht. Das war eine große Gnade eigentlich für mich, dass ich da dort, gerade ich da war.
Dankeschön. Herr Pfarrer Fuchs, Versöhnung ist natürlich ein ganz wichtiges Argument und auch ganz wichtig, sich mit dem Sterbenden auch zu versöhnen, gerade wenn auch mal Zwietracht gewesen ist im letzten Augenblick.
Ja, die Regel des heiligen Benedikt empfiehlt deshalb, dass man sich noch mit dem man vielleicht einen Zwist, einen Streit gehabt hat, vor Sonnenuntergang versöhnt. Eben, dass man sich wenn man in der Nacht vielleicht auch in die Ewigkeit abberufen würde, sich eben auch versöhnt da vor dem Antlitz Gottes zeigen kann. Deshalb, je nachdem, oder ist es sehr schön, wenn man sich, wenn es erst auf dem Sterbebett ist, aber wenn man sich wenigstens da noch wirklich versöhnen kann, weil eben es ist der Augenblick, wo man nachher in die Ewigkeit geht, eben der entscheidende Augenblick. Und wenn es vielleicht im Leben nicht gelungen ist, wenigstens wenn man eben sich bewusst wird, ich verlasse jetzt dann diese Welt, sich der Ernsthaftigkeit, der Endgültigkeit auch bewusst ist, wenn und einem Gott eben auch besondere Gnaden auch schenkt, dass man diese Gnaden annimmt und sich dann wirklich versöhnt, wirklich eben auch in dieser Ruhe und nicht mit dieser Verbitterung dann sterben darf, dass man eben wirklich so alles in die Hände Gottes übergeben kann.
Dankeschön, ein schönes Schlusswort. Die Sendezeit geht leider dem Ende zu. Danke, Herr Pfarrer Fuchs, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie für uns da waren, auch in diesem schwierigen Kapitel. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich so zahlreich mit in die Sendung eingebracht haben. Wenn Sie die Sendung gerne noch einmal hören möchten, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Nutzen Sie unseren Service, nutzen Sie den CD-Dienst. Dort können Sie die Sendung telefonisch bestellen unter der Telefonnummer 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 96 75 120. Das ist eine deutsche Telefonnummer, wenn Sie also von außerhalb Deutschlands anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 vor. Gerne schicken wir Ihnen einen Mitschnitt dieser Sendung kostenlos zu. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Natürlich freuen wir uns über jede Spende, um den Arbeitsaufwand decken zu können. Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Ja, wir wollen vor allem die Mutter Gottes und den heiligen Josef bitten, dass sie uns auch eine gute Sterbestunde schenken mögen. Die Mutter Gottes, eben, die wir anrufen und bitten, sie soll beten für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Der heilige Josef, der Patron der Sterbenden, weil er gemäß der Überlieferung eben auch beim Sterben des Heiland, beziehungsweise weil Jesus bei seinem Tod da war und er eben in der Gegenwart Christi so sterben durfte, dass auch er uns eine Sterbestunde erwirken möge, wo Christus auch ganz in unserem Herzen ist, wo er auch ganz gegenwärtig ist und uns beisteht. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, des heiligen Josef und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.